Ja, herzlichen Dank für das herzliche Willkommen hier bei euch. Du hast gesagt, ich bin im Ruhestand. Ich habe es etwas vornehmer ausgedrückt. Ich nenne mich Sabbatier. Ja, es ist eigentlich genau das Gleiche. Sabbat heißt Ruhe, also die Ruhe. Und Sabbatier ist jemand, der sich einstellt auf die Ruhe Gottes. Wenn wir hinein, es gibt ein Wort, wir werden alle hineinkommen in die Ruhe Gottes. Und da habe ich mal gehört, das war ein bisschen weiter noch im Ruhrpott, da hat jemand gebetet, wir danken dir Gott, dass wir alle eingehen werden in der Ruhe Gott, in deiner Ruhe. Da war ein grammatikalischer Fehler drin. Wir werden nicht in der Ruhe Gottes eingehen, sondern in die Ruhe Gottes eingehen. Das ist ein kleiner Unterschied. Ja? Warum sage ich das? Wir sind sehr stark, oft aktiv. Und das Geheimnis eines glückseligen Lebens in Christus und auch eines vollmächtigen Lebens ist unter anderem darin gegeben, dass du dich konzentrieren kannst. Nun, wenn jemand ADHS hat und so weiter, der weiß, Konzentration ist nicht einfach, aber auch für jemanden, der das nicht hat, weil wir dann sagen, wir können so viel machen und wir leben in einer komplexen Welt mit komplexen Herausforderungen. Überall ist Not und überall werden gefragt und was machen wir aus unserem Leben? Und das ist unabhängig vom Alter. Das ganze Glück eines Alters besteht darin, dass du es gelernt hast, dich zu konzentrieren. Wenn man das negativ sagt, dass du Grenzen akzeptierst. Aber positiv heißt, du konzentrierst dich. Also alle deine Sinne, alles, was du hast, konzentriert sich auf das, was Gott für dich vorbereitet hat in deinem Leben. Und deshalb ist es wichtig, und zwar nicht nur persönlich, individuell, dass jeder das für sich sieht, unabhängig vom Alter, dass man in der Berufung, haben wir früher gesagt, dass wir im Zenit des Willens Gottes für unser Leben sind und nicht uns hinfortwabern sozusagen, wegleben von ihm. Bist du im Zentrum Gottes? Wie geht es dieser Gemeinde? Ich meine, ihr seid eine tolle Gemeinde. Zwischendrin dachte ich, ach, hier sollten noch mehr kommen, aber es ist ja voll. Ja, also müsst ihr bauen. Ja, also gebt ordentlich Geld, dass ihr ein Riesending baut, dann ist das auch schön. Ja, aber wie auch immer, Gott wird euch weiter reich segnen. Ihr seid eine tolle Gemeinde. Also, aber auch als Gemeinde Jesu in unserem Land fragen wir, was sagt der Geist Gottes uns? Was ist das, was Gott in dieser Zeit, wo er zugelassen hat, dass Corona uns rüttelt und schüttelt und vieles andere mehr? Die Gemeinden sortieren sich, die ganze christliche Landschaft sortiert sich zurzeit neu. Was ist Gottes Reden da drin? Wie hören wir Gottes Stimme? Indem wir unseren Verstand zusammennehmen? Ja, da ist auch nicht so viel. Ich sag mal so, es ist nicht schlecht, wenn man den Verstand gebraucht. Ja? Versteht mich richtig. Aber wenn es um Gottes Stimme hören geht, und das ist unser Thema heute Morgen, wie höre ich Gottes Stimme, dann geht es ganz stark um Konzentration. Die Vollmacht Jesu war darin gegründet, dass er genau das tat, was er den Vater hat tun sehen. Also er hat das nicht einfach alles so gemacht, was da ankam, sondern was der Vater ihm gab, das hat er gemacht. Und da lag Segen drauf. Da liegt, das ist nicht alles einfach, aber du weißt, du bist genau da, wo Gott dich hinhaben will. Das ist der Punkt. Ich glaube, die meisten von uns sehen sich danach. Aber wie hört man Gottes Stimme und zwar dann auch noch weltweit? Wie geht es den vielen Menschen, die heute trauern? Heute ist ja Volkstrauertag und nun haben wir direkt nicht so viel Kriege hier, aber ich denke an die Leute in der Ukraine oder in anderen Kriegsgebieten dieser Welt, in Syrien und anderen Orts. Wie viele Menschen trauern, sind heute zusammen, auch Christenmenschen. Die singen nicht die fröhlichen Lieder vielleicht, die singen Klagelieder. Sie weinen sich aus vor Gott. Auch das Trauern hat seinen Platz vor Gott. Und in diesen unterschiedlichen Lebensphasen, ob es nun Trauer oder Glück ist oder Freude, kann Gott mit uns sprechen. Nun, ich möchte, wenn wir über Gottes Stimme hören, miteinander ins Gespräch kommen, euch raten, mögt so viel wie möglich in der Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, wie viel du in der Bibel liest. Du sagst, ich habe keine Zeit, in der Bibel zu lesen. Das ist natürlich Unsinn, das weiß jeder, dass es Unsinn ist, sowas zu sagen, aber man sagt es so dahin. Ja, Du hast ja Zeit für alles Mögliche, fürs Autofahren, fürs Fernsehgucken, fürs Zeitunglesen, für Schminken oder was weiß ich, was jeder so macht, was alles so notwendig ist. Ja. Also deshalb haben wir auch Zeit für das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, Essenszubereitung und Essen, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und deshalb will ich euch zu Beginn, ich werde nicht nur einen Text heute lesen, sondern ich lese zu Beginn mal ganz kompakt einige Bibelworte und lass sie mal auf dich wirken. Gott, der Herr, weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Lernender, ein Jünger hört. Jesaja 50, Vers 4. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit hineinleiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Paulus schreibt und betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Erkenntnis gebe und der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, lesen wir mehrfach, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also hören auf Gottes Stimme. Ich versuche das mal so ein bisschen zu kategorieren, dass man im Denken einigermaßen ordentlich unterwegs ist. Also ein erster großer Gedanke, der uns begegnet in der Heiligen Schrift, aber auch in unserer Erfahrung. Wir haben einen Gott, der lebendig ist. Du hast das so schön am Anfang gesagt, der redet, der mit uns kommuniziert. Wir haben das Erleben, das auf unterschiedliche Weise. In meinem Leben spielt das eine sehr große Rolle. Gott hat mir starke prophetische Ohren geschenkt, sage ich mal, des Herzens. Ja. Ich kann Gott schneller hören als vielleicht manch andere. Das ist wunderbar. Und manchmal, wenn ich Beispiele sage, ja, wie hörst du denn Gott immer? Ich höre immer nichts. Ja, dann bist du nicht falsch. Aber dass Gott gar nicht mit dir spricht, das ist eigentlich nicht so. Warum? Weil Gott ein kommunikativer Gott ist. Warum kommuniziert Gott mit uns? Hätte er sagen können, ihr habt ja die Bibel, macht damit, was ihr wollt. Ich habe alles gesagt. Tschüss, wir sehen uns im Himmel. Ja. Nein, aber er ist lebendig. Er redet nicht nur mit Worten, mit Inhalten, was wir tun sollen. Pass mal auf, Folgendes sollst du machen, dazu bist du da. Das und das und das sollst du lernen, das und das sollst du tun. Und dies musst du aufbauen. Also Gott gibt uns nicht nur Aufträge. Er teilt sich uns mit. Er ist der Selbstmitteilende. Da kommt das Wort Offenbarung her. In der griechischen Sprache ist das ein Bildwort. Es bedeutet, er zieht den Vorhang immer mehr auf. Und zeigt sich, wie du bist und wie er ist. Übrigens, Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis sind wie zwei Paar Stiefel, die zusammengehören. Man wird sich selbst nicht erkennen ohne Gotteserkenntnis und du wirst Gott nicht erkennen ohne Selbsterkenntnis. Das korrespondiert miteinander. Und das ist auch wichtig, wenn wir es lernen wollen, die Sprache Gottes zu hören und seine Stimme zu hören. Warum kommuniziert Gott? Warum sitzt er nicht einfach oben im Himmel und sagt, mir geht's echt gut, Leute. Macht euch keine Gedanken. Ja. Nein, er teilt sich mit. Er entäußert sich, heißt es sogar an einer Stelle im Philipperbrief. Er geht aus sich ganz heraus. Er wohnt sogar bei uns. Da gibt es in der Theologie ein schönes Wort, das heißt Shekhinah, die Einwohnung Gottes. Er will sich ganz mit uns vereinen. Das ist unglaublich. Es wäre anmaßend, sowas zu predigen. Es wäre gotteslästerlich, sowas zu predigen, wenn Gott es nicht selbst gesagt hätte. Das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Christus wohnt unter uns. Römer 8, wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht sein. Wo der Geist Gottes nicht in uns wohnt, wo Gott, der Gott des Lebens, nicht in uns wohnt. Oder Jesus beschreibt, dass wer in mir ist, da ist wie eine Quelle, da fließt es ständig. Gott ist ein lebendiger Gott, ein überfließender Gott, der sich mit dir vereint. Warum? Weil er pure Liebe ist. Liebe hält es nicht bei sich alleine aus. Gott ist ein Beziehungsgott. Martin Buber, ein großer jüdischer Religionsphilosoph, der hat immer gesagt, Gott ist ein Du, er ist nicht ein Es. Wir glauben nicht an etwas, wir glauben an ihn. Der kennt unseren Namen, der kennt deine Identität, der kennt deine ganze Geschichte besser, als du sie kennst. Diesen Gott, mit diesem Gott haben wir es zu tun. Er rückt uns so nah, dass wir es manchmal kaum glauben können. Und er teilt sich uns mit. Meine Frau und ich, wir haben 3 Kinder, die sind jetzt schon erwachsen, haben auch wieder Kinder, so geht das dann. Und dann hat man nachher so eine Riesen-Nummer da, ne? Wenn man kocht, meine ich. Also ist auch schön. Also die kamen ziemlich schnell hintereinander, wunderbar. Innerhalb von 2-3 Jahren hatten wir 3 Kinder. Also das war fast wie Drillinge sind die da aufgewachsen. Es war auch schön, aber die waren auch laut, fand ich, ja. Und wir haben sie auch gut erzogen, aber manchmal waren sie dann einfach so laut. Damals wohnten wir in Hannover und dann habe ich mal manchmal gedacht, wie wäre das, wenn wir unsere Kinder so erzogen hätten? Sie kämen morgens an, ich hatte ein riesengroßes Arbeitszimmer in Hannover, kam in mein Arbeitszimmer, guten Morgen, lieber Vater, wir ehren dich, du bist unser Ein und Alles. Was sollen wir heute tun? Oh, ich hätte ihm aufgeschrieben. Ich habe mir mit Zettel geschrieben, was sie alles machen sollen, ja? Oder ihnen das gesagt. Und dann wären sie abends wiedergekommen. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Es ist leider nicht alles geglückt. Bitte verzeih uns. Wir tun es nochmal. Wir wollen uns bessern. So, okay. Da ist unsere kleine Eva, das war die Jüngste, die hatte eine Puppe, eine Lieblingspuppe. Wir haben ihr viele Puppen geschenkt, aber das war eine sehr preiswerte Puppe. Und die liebte sie über alles. Das Problem war, der Kopf fiel immer ab. Der Einzige in der Familie, der den Kopf raufsetzen durfte, war ich. Ich wollte mal früher Arzt werden, also dachten die, also alles, was mit Medizin zu tun hatte, da war immer ich als Papa zuständig. Und dann, ich hörte sie schon schreien im Zimmer. Egal, was in meinem Arbeitszimmer passiert, ob ich gerade in einer tiefen Meditation versunken war, in der Bibel oder eine schwere Seelsorge da tat, Eva schrie, Papa, durch den ganzen Saal. Ich hörte sie und ich wusste, egal was war, sie kommt gleich reingepoltert. Kein Mensch kann sie aufhalten. Der Kopf ist wieder ab. Und sie schrie, als wenn sie selber geschlachtet würde. Papa, Papa, Papa. Sie war völlig außer sich und es war ganz einfach. Ich musste ihn nur andrehen. Das habe ich ihr nicht verraten, aber ich drehte ihn ran. Papa. Und dann kam sie auf meinen Schoß. Papa, du bist der Allerbeste. Ja. wie muss es Gott gehen, wenn wir beten, voller Ehrfurcht und immer nur fragen, was sollen wir tun? Wozu bin ich da? Was willst du von mir, Gott? Du gibst Gott nie einen Kuss. Dann kann man sagen, ja, was hat das mit Gottes Stimme zu hören? Es geht nicht nur darum, dass du die Stimme Gottes hörst, sondern dass du ihn erkennst. Dass du eins wirst mit seinem Wesen, mit seinen Gefühlen, mit seinen Affektionen, mit seinen Gemütsbewegungen. Sagst du, hat Gott sowas denn? Gott ist doch Gott. Hat Gott Tränen? Ja, die Bibel sagt uns das. In Jeremia, Tag und Nacht kommen meine Tränen nicht zur Ruhe. Jeremia Kapitel 14. Und Jesus weint über der Verstocktheit seines eigenen Volkes. Also wir haben einen Gott, der mehr ist als nur Wille. Wenn du Gottes Stimme lernen willst zu hören, musst du das zunächst begreifen. Gott besteht nicht nur aus einem Gehirn oder einem Willen, sondern Gott ist ein lebendiges Gegenüber. Er ist lebendiger als du. Ja. Und mit diesem Gott haben wir es zu tun und er hat sich entschieden, sich mit uns zusammenzutun, selbst wenn er weiß, wo unsere Schwächen sind. Und wenn du nicht weißt, wo deine Schwächen sind, dann bleib länger noch mit dem Herrn unterwegs, du wirst sie merken. Wie spricht Gott nun? Wie kommuniziert er? Also ich sage es mal so ganz schlicht, wir nennen das die Inkarnation Gottes, die Einwohnung. Ja, Gott rückt dir aufs Fell. Nein, noch mehr, er geht in dich rein. Ich kann sagen, Gott ist mir zum Heiner geworden. Ich heiße Heiner, falls du es nicht weißt. Er nimmt sich meiner Identität an. Er spricht mit mir eine Sprache, die ich verstehe. Gott spricht mit mir nicht Chinesisch, weil ich dann nichts weiß. Ja. Oder er gibt mir, wenn er mir Offenbarung, prophetische Offenbarung gibt, nicht irgendwelche Bilder, wo ich sage, keine Ahnung, ey, was das ist. Ich habe einen Kollegen gehabt, der war Chemiker. Ein großer Chemiker vor dem Herrn und auch ein großer Theologe und Seelsorger vor dem Herrn, Thomas. Und Thomas, der hatte oft Offenbarungen mit chemischen Formeln. Ich sage, wenn Gott so mit mir reden würde, ich würde nichts verstehen. Aber er wusste sofort, was Gott ihm damit zeigen wollte. Ich denke, boah, ey. Gott braucht die Symbole, die Sprache. Und das zu lernen, dauert manchmal lange. Gott spricht aus Liebe. Wo Gott redet, ist Ehrfurcht, ja, aber es ist auch Liebe. Die Ehrfurcht ist der Respekt vor Gott, der immer verbunden ist, sozusagen vollgesaugt ist mit Liebe. In der Gegenwart Gottes hat ein Gotteskind keine Angst. Angst heißt, du wirst in die Enge geführt. Es wird immer enger, du musst tun, du kriegst Zwänge, du wirst, das ist nicht Gott. Und ich weiß, wovon ich rede, ich bin von Natur aus ein zwanghafter Mensch. Ich kann auch sagen, ich liebe die Ordnung, aber das ist eigentlich egal. Ja. Sagen wir mal so, es muss alles irgendwie, es muss richtig sein, ich will es richtig machen. Und Gott weiß das. Manchmal redet Gott mit mir auch so, Heiner, ich habe heute 3 Punkte. Erstens, zweitens, drittens. Ja. Das finde ich immer sehr nett. Ja. Da kann ich gut was mitleben. Jo, tschak, tschak, tschakka, tschakka, bum, bum, das geht. Ja. Aber ich muss es lernen, dass Gott auch anders mit mir spricht. Und trotzdem, und dass Gott Zeit hat, wenn Gott mit uns redet, muss das nicht alles sofort sein. Gott hat nicht, ich meine, er ist in sich Ewigkeit. Ja, Gott hat es nicht eilig. Ja. Wir haben einen Heiligen Geist, keinen Eiligen. Also das, Gott ist ein Gott der Geduld. Da sind Räume der Gestaltung da in deinem Leben. Du wirst nicht getrieben, wenn Gott mit dir redet. Der nimmt nicht die Peitsche und sagt, nun aber los. Sondern er zieht. Das ist was anderes, ja. Als wenn jemand drückt. So ist Gottes Art. Nun, es heißt, dass jeder Christ Jesus sagt, meine Schafe, jede, alle, die zu ihm gehören, hören seine Stimme. Und dann gibt es, Gott sei es gedankt, dass Gott seine Begabung, die Einwohnung Christi, die wird bei uns unterschiedlich ausgeprägt sein. Wir sprechen von den Charismen, von den Geistesgaben. Der eine hat riesengroße Ohren, sage ich jetzt mal, das ist ein Prophet. Ja? Also, der kann gut hören. Und der nächste, der kann fühlen, der kann die Tränen Gottes nachspüren. Die Gabe der Barmherzigkeit zum Beispiel, eine wunderbare Gabe. Ja? Und findet einen Weg dazu. Das ist nicht bei allen so ausgeprägt. Der Nächste ist ein Leiter, der kann sofort den Weg, ja, da geht's lang. Und der Nächste ist mehr ein Diakon, der sagt, ja, da müssen wir folgende Stühle stellen und folgende Straßen ebnen, dass wir den Weg erreichen. Der Diener. All das sind Wesenszüge des Christus in uns. Sie sind unterschiedlich ausgeprägt. In dieser Gemeinde sind alle Charismen da. Ich gehe sogar so weit, wenn ich die Bibel richtig verstehe, wenn Christus in uns wohnt, in dir wohnt, sind potenziell alle Gaben in dir angelegt. Aber dann sagt die Bibel, Moment, der Geist Gottes teilt es so zu, wie er möchte. Also er weckt die Gaben unterschiedlich. Und das Schöne an einer Gemeinde ist, wo diese Gaben miteinander sich dienen. Das ist herrlich, das zu erleben. Weil man sagt, ja, da bin ich gerade nicht so drauf, aber das ist ja fantastisch. Wenn so ein Seelsorger Seelsorge macht, dann ist man schon geseelsorgert, wenn der noch gar nichts gesagt hat. Ich sage mal so, das sind seelsorgerliche Menschen, ja, hirtige Menschen. Und es gibt Menschen, die voller Barmherzigkeit sind. Es gibt Menschen, die prophetisch sind. Es gibt Menschen, die praktische Dienste tun. Hilfeleistung ist übrigens auch ein Charisma, falls jemand das nicht weiß. Ja, ich bin immer nur am Helfen. Ich sage, wunderbares Charisma. Was, du redest, ich helfe einfach nur. Ja, aber es gibt Menschen, die helfen nicht gern. Dumm gelaufen. Da ist das nicht so stark ausgeprägt, diese Helfer gehen, ja. Aber da, wo sie das Charisma haben, der Hilfeleistung, 1. Korinther 12 wird das aufgezählt, die blühen auf. Ich sage, ist das nicht toll? Das erfüllt mich. Deine Gabe ist da, wo du merkst, es gibt mir Kraft. Wenn du es einsetzt, gibt es dir Kraft. Es lutscht dich nicht aus. So, jetzt so viel zum Charismatischen. Ich bin in der Pfingstgemeinde, ich könnte darüber noch länger reden, aber ihr wisst, wovon ich rede. Dann gibt es eben die Prophetie. Und auch hier gibt es Menschen, die sind prophetisch begabt. Ich finde, es ist eine hervorragende Gabe. Paulus schreibt in 1. Korinther 14, strebt nach den Gaben, vor allen Dingen, dass ihr weissagt. Das ist eine wirkliche grundlegende Ding, dass eine Gemeinde Orientierung bekommt, dass wir Orientierung in unserem Leben bekommen, dass wir einander dienen. Wir haben das seit den charismatischen Aufbrüchen und seit der Pfingstbewegung über 100 Jahre, merken wir weltweit, diese Gaben brechen auf. Wir erleben das, aber wir sind immer noch, entschuldigt bitte, dass ich das so sehe, aber ich sehe es halt so, in einem pubertären Zustand, was die Gaben anbelangt. Pubertät heißt, es ist ein Reifungszustand. Da ist noch Luft nach oben, wie das eingesetzt werden kann. Und wir müssen das genauer lernen. Es gibt viele prophetisches Reden, wo man sagt, ja, das sind Ansätze von Prophetie. Wenn Gott redet, dann passiert was. Das bewegt Menschen. Das ist kein Rätselrat. Hey, was meint Gott? Ich sehe eine Banane. Will er uns sagen, wir sollen für China beten? Die Banane ist so gelb. Also das ist unreifer Umgang, sage ich jetzt mal so, mit prophetischen Eindrücken. Es gibt viele Dinge. Jede christliche Prophetie hat vier Elemente. Das eine ist, dass du eine Offenbarung hast. Du siehst etwas, du hörst etwas, du spürst etwas auf, das leise Reden Gottes in dir. Es kann ganz unterschiedlich geschehen. Auf vielfältigste Weise, die Bibel ist voll davon. Aber dass du es ernst nimmst, diese Gedanken, den du hast, einen Puls, sagen wir manchmal, des Geistes. Du bist manchmal selbst überrascht, was du auf einmal denkst. Ja. Nimm das ernst. Also hast als erstes eine Offenbarung. Das zweite ist, wenn du eine Offenbarung hast, dann halt sie fest. Möglichst schreib's auf, was habe ich eben wahrgenommen? Was ist das? Was? Ich sollte meiner Tante einen Brief schreiben? Wieso soll ich meiner Tante einen Brief schreiben? Die liest überhaupt nicht mehr, außerdem ist sie fast blind. Und es kommt immer wieder. Also setzt du dich hin, prüfst das. Wem soll ich was schreiben? Meiner Tante ist klar. Es gibt auch Offenbarungen, wo du nicht weißt, wer ist der Adressat, für wen ist dieses Wort? Ist es für mich, ist es für Bundeskanzler Scholz oder für wen ist das? Ja? Also das muss man ja rausfinden, ja? Wenn man das weitergeben soll. Oder dann, wie soll ich es weitergeben, in welcher Form? Frag Gott, bezieh das ein, das Vorabprüfen nennt man das, die Hermeneutik, die Auslegung, die Deutung. Und wenn du selber damit nicht weiterkommst, dann nimm Geschwister zur Seite, die dir dabei helfen. In der dritten Phase ist es die Phase, das ist nicht bei allen Impulsen, viele Impulse, die Gott dir gibt, sind einfach fürs Gebet. Die sind wie Navigatoren, die dich durchleiten durch dein Leben. Ja. Du musst das nicht veröffentlichen. Oh, Gott hat gerade mit mir gesprochen. Liebe Tante, ich werde dir einen Brief schreiben. Ich rufe dich schon mal an, aber Gott hat es angeordnet. Muss die Tante gar nicht wissen. Schreib einfach deinen Brief, dass du sie lieb hast und dass du ihr helfen möchtest. Oder was Gott dir gibt. Ja. Also man muss nicht alles weitergeben und immer auf die Bühne bringen. Aber wenn, dann musst du fragen, wie das geschieht. Auch hier gibt es Anweisungen in der Bibel dazu. Und dann kommt die vierte Stufe, die ist die entscheidende, dass geprüft wird. Was von dem Weissagung ist denn nun von Gott? Kannst du sagen, ja, jede Weissagung ist doch von Gott. Nein. Paulus schreibt im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, ist es der zweite oder erste? Lest beide. Also zum Schluss, da heißt es, dämpft den Geist nicht. Ja, macht nicht einen auf kleine Flamme, ja, sondern soll groß aufgehen. Ja. Weissagung, Prophetien, verachte nicht Prophetie. Ja. Prüft alles, das Gute behaltet. Das führt mich zu einem nächsten Punkt, der Ungehörigkeit oder der Hörprobleme, die wir haben. Man kann auch sagen Verstimmungen. Es gibt manchmal Menschen, die haben wirklich Verwirrung, wenn sie auf sich reinhören. Das liegt daran, weil in ihnen so viel los ist, so viel Stimmen. Deshalb, wenn du hören willst, das Erste ist, dass du betest, Herr, füll meine Sehnsuchtsräume. Jeder hat Sehnsüchte in ihm, Wünsche, unerfüllte Wünsche. Oder die dunkleren Seiten, die Ängste, die man hat. Das muss erstmal von Gott berührt werden. Wenn du das nicht weißt, was an Sehnsüchten und Wünschen in dir ist, dann kommst du schnell zu einem, du verstehst das nicht, was Gott sagt, weil du es sofort negativ siehst. Wenn du zum Beispiel voll in Ängsten gefangen bist, wenn Ängste dein Leben bestimmen, dann ist alles bedrohlich, was Gott dir sagt. Ja, wenn er dir was Gutes sagt, dann bist du schon ängstlich, warum er mit dir redet. Ja. So nach dem Motto, gleich holt er mich. Also so ist das dann drauf. Deshalb diese ersten Resonanzräume, so nennen wir das, deiner Seele, gib sie immer wieder Gott hin. Vor einiger Zeit kam ein junger Mitarbeiter, der wohnt bei uns um die Ecke, und er sagt, Heiner, gut, dass ich dich hier sehe, ich muss mit dir reden. Ich sagte, ich habe dich lange nicht gesehen, was ist mit dir los? Ja, ich habe einen ganz schweren Hörsturz, sagte er. Und das war schwierig, weil wenn man einen Hörsturz hat, dann hat man immer Pfeifen und Piepen und so weiter. Wer das mal gehabt hat, weiß, wie scheußlich das ist. Aber die Ärzte sagen, es geht nicht, wir wissen nicht, was sie tun sollen. Was soll ich denn machen? Du bist doch mein Seelsorger, du bist mein Pastor. Ich habe zwar jetzt nicht viel Zeit, ich muss gleich weg. Sag mir schnell, was ich tun soll. Ich sage, oh, das mache ich, Herr. Keine Ahnung. Und dann gab Gott mir drei Fragen, ganz spontan, die ich ihm gebe. Das sage ich jetzt nicht allen, die einen Hörsturz haben, aber das war ein Beispiel. Ich erzähle das Beispiel. Ich sage, erstens, wem gehörst du? Zweite Frage, auf wen hörst du? Und die dritte Frage, wem gehorchst du? Ich fand das so genial, dass ich es mir zu Hause gleich aufgeschrieben habe. Bei aller Bescheidenheit. Das sind Kernfragen. Wem gehörst du? Und zwar, wenn ich jetzt du sage, meine ich dich als ganzen Mensch, alles, was zu dir gehört. Dein Besitz, deine Beziehung. Ich kann auch fragen, zu wem gehörst du? Und wir sagen, wir sind des Herrn und so weiter. Ja, ist frommes Reden. Diese Frage muss klar sein. Deshalb, wenn Leute sagen, ich bin immer so unsicher, wenn ich auf Gott höre, nachher mache ich was falsch und so weiter. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Je älter ich werde, umso kindlicher werde. Es gibt auch eine heilige Naivität. Ja. Schlichtheit, zu wissen, ich kann Gott nicht weglieben aus meinem Leben. Gott ist pure Liebe, er hat sich mit mir vereint. Ja. Und dieses Grundbewusstsein, dass du ein Kind Gottes bist, dass nichts dich trennen kann von seiner Liebe, Römer 8, das ist ein großer Raum, der es uns leicht macht zu prüfen, was da in uns vorgeht. Zweitens, auf wen hörst du? Was sind die Autoritäten deines Lebens? Da ist Gott natürlich, aber da sind noch andere Autoritäten, die reden mit. Manche sind schon gar nicht mehr hier auf der Erde. Unsere Eltern oder Großeltern, sie quasseln immer mit rein in unserem Gewissen. Hallo, wir sind auch noch da, hey, denk dran, so macht man das. Und was weiß ich, all solche Sachen. Das Gewissen muss durchflutet, durchflutet werden vom Wort Gottes. Immer wieder neu. Ja. Da muss Reinigung rein in dieses Gewissen. Das muss zur Ruhe kommen, das passiert übrigens auch, wenn man sich taufen lässt nebenbei. So heißt es in der Schrift, ist nicht nur ein Wort eines Baptisten. Und dann schließlich, wem gehorchst du? Also was setzt du um? Wenn Gott mit dir spricht, warum machst du es nicht? Warum soll Gott mit dir reden? Und er redet nochmal und nochmal und du machst es nicht. Dann sagt er, ja, mit dem kann ich nicht reden, da muss ich warten, bis er im Himmel ist. Ja, das ist hier schwierig. Also deshalb nochmal, denk dran und höre genau drauf, wie Gott mit dir redet. Nun, was ist mit den Unterscheiden? Ich gucke zur Uhr. Das machen wir jetzt in den nächsten Minuten. Also, es gibt mehrere Stimmen in uns. Wie kann ich das konkret unterscheiden? Nochmal ein Bibelwort, 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft, ob sie aus Gott sind. 1. Johannes 4, Vers 1. Was für Geister gibt es denn noch? Es gibt einmal irdische Geister oder menschliche Geister, oder wie wollen wir das nennen? Man kann das auch Weisheit nennen, also wo wir sagen, das macht doch Sinn. Und da sind wir alle, ob wir es glauben oder nicht, von der Aufklärung der sogenannten Phase der letzten 400 Jahre geprägt, wo wir denken, alles, was irgendwie von Gott kommt, ist nach unserem Denken vernünftig. Ich sage nicht, dass Gott unvernünftig ist, aber es ist eine Theologik. Also Gott hat eine andere Logik. Ja. Und diese kannst du nicht ständig durch dein Hirn laufen lassen, nach dem Motto, es macht keinen Sinn. Ja. Was für dich manchmal so völlig sinnlos ist. War es denn sinnvoll, dass Jesus am Kreuz hängt? Heute sagen wir ja, aber es gibt oft Dinge, wo du denkst, das kann ich gar nicht begreifen. Du wunderst dich, wenn Gott mit dir spricht. Also prüf das, welche Geister gibt es? Es gibt einmal in der Jakobusbrief lesen wir Folgendes, Jakobus 3, Vers 15. Da spricht der Apostel von der Weisheit. Also das Erkennen ist mehr als Wissen, ist mehr als Wissen. Weisheit ist zugeordnetes Wissen. Das ist nicht eine Weisheit, wenn die von oben kommt, wenn Leute einfach drauf losarbeiten und lostun, sondern sie ist eine irdisch-seelische oder eine dämonische. Es gibt auch, der Teufel flüstert natürlich auch ein. Und wenn er mit uns Kinder Gottes uns anficht und uns verwirren lässt, meint er denn, dass er sagt, ich bin der Teufel, jetzt hör mal gut zu. Sondern er schleicht sich an wie ein Engel des Lichts. Und das zu unterscheiden, und ich erzähle euch jetzt mal ein praktisches Beispiel, obwohl ich weiß, das ist ein bisschen gefährlich, das zu erzählen, aber ich erzähle es mal. Ich war auf einer ähnlichen Veranstaltung wie dieser hier. Es war auch ein Seminarwochenende. Und während ich vorne sprach, kriegte ich einen starken Gedanken. Du wirst bald sterben. Dachte ich, das ist keine neue Info. Das jeder, der Bibel liest, weiß, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Es wird sehr bald sein. Und zwar ein konkretes Datum wurde genannt. Puh, dachte ich, ey, das ist aber her, dass du mich so vorbereitest, dachte ich. Aber ich wurde irgendwie unsicher. Und dann war eine Pause in dem Seminar und ich ging an die frische Luft. Ich dachte, jetzt muss ich erstmal Luft schnappen. Wie war das? Und während ich rausginge, kommt wieder der Gedanke, draußen sind nicht viele Menschen, aber dort wird gleich eine Person kommen, die wird erzählen, dass ein Verwandter gestorben ist, exakt an diesem Datum, das ich dir eben gesagt habe. So dachte ich, Herr, ich habe dich nicht um Zeichen gebeten. Ja, ich ging raus und die Person kommt an. Und in mir wurde es immer enger. Versteht ihr, es war Angst. Ich dachte, was ist das mit Gott und warum macht er das jetzt? Ich kriegte eine Bitterkeit in mir und ich merkte, und als ich nach vorne ging, auf einmal merkte ich, das ist nicht der Herr, der mit mir redet. Das war ein Ablenkungsmanöver des Bösen, der mit allen Tricks und Taktiken mich da aus der Bahn werfen will. Ich sah so, Satan, dumm gelaufen. Ich habe dich daran erkannt, dass du mir Angst machst. Mein Heiland macht mir nie Angst. Schluss damit, ich höre nicht mehr zu. Bumm. Ja. War auch vorbei. Ich bin auch nicht gestorben an dem Tag. Ja. Ich bin ja immer noch da. Es ist ungefähr 10 Jahre her oder was weiß ich. Also, aber es sind manchmal solche Dinge und ich habe es gemerkt an den Affektionen, was das auslöst bei mir. Bedrückung. Und ich will jetzt zum Schluss noch euch noch mal ganz kurz ein paar Eckdaten geben, wie ich prüfe, ganz konkret. Dann bin ich auch schon am Ende. Das eine ist, wenn ich einen Impuls höre, eine Stimme, eine Wahrnehmung von Gott wahrnehme oder ich denke, es ist von Gott, frage ich immer, was hat das mit Jesus zu tun? Wie wirkt sich das auf meine Beziehung zu Jesus? Habe ich einen Impuls, wo ich nachher nur noch im Gebet, wenn ich auch bete, nur noch um mich drehe? Wenn es sozusagen eine Mittelpunktsverlagerung gibt. Du drehst dich nicht um Jesus, sondern du drehst dich nur um dieses Thema oder irgendwas, wo Jesus sozusagen auf einmal blass wird. Oder ich kann auch sagen, wo du merkst, ich habe gar kein Interesse mehr zu beten. Wenn das rauskommt, vergiss es. Vergiss das, was du gehört hast. Wirklich, vergiss es. Martin Luther, der große Reformator, hat es so gesagt, alles, was Christum treibet, so hat er es genannt, ja, in der alten deutschen Sprache. Wenn Gott mit dir redet, dann treibt es den Christus an in dir. Die Liebe zu Christus wird entfacht. Die Freude in Christus wird entfacht. Der Gehorsam wird eingebettet in die Liebe Gottes. Deine Beziehung zu Jesus wächst, sie wird stärker und nicht schwächer. Das ist ein erster Checkpoint. Zweiter Checkpoint, was steht dazu in der Bibel? War bei uns in der Gemeinde, vor einigen Jahren kam eine Frau, die war auch so prophetisch drauf und ich sah sie, Braunschweig ist eine sehr große Gemeinde, waren ein paar hundert Leute im Gottesdienst und ich merkte, die kommt öfter und dann habe ich sie angesprochen als Pastor. Ich sage, schön, dass Sie bei uns sind. Wer sind Sie denn? Ja, der Herr hat mich gesandt. Ich sage, wunderbar. So fromm war sie drauf, ja. Ich sage, wozu hat er Sie denn gesandt? Ja, ich werde heiraten. Ich sage, was? Das ist ja toll. Wer ist es denn? Und dann zeigte sie auf einen Mann. Ich sage, nee, der ist schon vergeben. Das geht nicht. Der ist schon weg, ja. Und dann sagte sie kam aus Schwarm, das macht nichts. Der Herr hat mir das gesagt. Also sie kam aus Süddeutschland, hat irgendwie den kennengelernt und hat gesagt, das wird mein Mann. Und immer wieder, wenn sie gebetet hat, weil sie diesen Sehnsuchtsraum nicht Gott gegeben hat, hat sie natürlich alles, was sie gemacht hat, Bible-Picking, Herr, ja, das ist es. Und sie hat so lange gepickt, bis sie das richtige Wort gepickt hat. Ja. Also, und dann kam sie voll überzeugt, Ich sage, der ist vergeben, das macht nichts. Der Herr hat ihn mir gegeben. Ich sage, nee, der Herr hat ihn dir nicht gegeben. Denn in der Bibel steht, Ehebruch ist Sünde, oder? Das macht nichts. Ich denke, hallo, wo bin ich hier? Und sie hat weiter spirituell und sonst wie weiter diesen Mann angebaggert. Sage ich jetzt mal so krass. Ja? Und dann habe ich nochmal mit ihr gesprochen, wenn du jetzt nicht aufhörst, kriegst du hier einen Ortsverweis. Ich lasse das nicht zu, was du hier machst. Dann wurde sie traurig, ich auch, aber was sollte ich machen? Sie ist zurückgegangen nach Süddeutschland, hat dann nochmal Seelsorge aufgesucht. Die haben sie dann allerdings wieder zurechtgebracht. Ja. Sie hat sich verhört, weil dieser Sehnsuchtraum so stark war, dass bei allem Bibellesen sie nur noch das unterstrichen hat, ich werde dir das geben in 2 Tagen. 2 Tagen kriege ich den Mann. Und so weiter. So geht das dann. Das heißt, wir müssen konkret fragen, was steht denn in der Bibel? Nicht pick dir die Sachen raus, die gerade zu dir passen. Also zu prüfen von der Bibel her. Dritter Aspekt ist, oder ich will bei der Bibel noch sagen, wenn Gott ein Medium, ein Weg wählt, mit dir zu sprechen, meinetwegen du hast einen Gedanken, einen Traum, ich träume zum Beispiel sehr viel Offenbarung durch Träume oder durch Empfindungen gibt es das, durch Visionen und du bist unsicher, dann bitte Gott, dass er dir auf einer anderen Weise das Gleiche nochmal deutlich macht, wenn du unsicher bist. Also wenn du eine Vision hast und du wirst nicht klar oder bist unsicher, bitte Gott, gib mir ein Bibelwort oder einen Zuspruch von einem anderen, der das bestätigt. Das nur mal als Tipp. Und deshalb ist das Dritte, die Gemeinde wichtig. Also wenn du etwas empfängst, bist du in einer Gemeinschaft von Menschen aufgehoben, die dich kennen, die dich lieb haben, die dich aber auch korrigieren dürfen und sollen. Bist du so stabil, dass du sagst, ich brauche die Korrektur, die Ermahnung von anderen Geschwistern. Wenn du das nicht denkst über dich, dann bist du noch lange nicht stabil. Wir brauchen einander. Und deshalb sind das Zellen, wenn ihr habt das, wie nennt das ihr denn Zelle, der Hauskreis oder wie heißt das? Kleingruppen, ja. In manchen Gemeinden heißt das Zelle, das finde ich auch nicht so einladend, aber hier heißt es Hausgruppen oder Kleingruppen, ja. Also ihr wisst, was ich meine. Überschaubare Gemeinschaft, das Prüfen, das ist ganz wesentlich, die einem helfen, das zu sichten. Ich hatte vor vielen Jahren mal ein Wort, das ging an ganz Deutsch, über ganz Deutschland. Ich war verwirrt und ich dachte, wie soll ich das denn weitergeben? Soll ich es in die Zeitung schreiben, in den großen Und Gott, dann habe ich meine Geschwister im engsten Kreis gefragt und die sagten, ja, Heiner, das ist vom Herrn, aber es ist jetzt noch nicht reif, gibt es noch nicht weiter. Ich denke, na gut, kann ich mitleben. Ja. 1 Jahr verging, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre. Dann habe ich es nochmal den ältesten Kreis vorgelegt bei uns in der Gemeinde. Ich sage, dieses Wort habe ich empfangen, 2008 war es, glaube ich. Die sagten, ja, es ist noch nicht reif, Heiner, warte noch. Wieder gewartet. Und dann eines Tages wusste ich, jetzt ist es reif. Ja. Und es wurde bestätigt von den Geschwistern und dann habe ich es veröffentlicht und so weiter. Und das war dann auch ein wegweisendes Wort, sage ich jetzt mal so. Also das hat Zeit, deshalb wir brauchen Gemeinde. Ein 4. Punkt, prüf die Antriebskräfte. Ich habe es vorhin gesagt, wem gehörst du? Aber auch die Offenbarung. Viele sagen, ja, wir haben eine Frau in der Gemeinde, eine junge Frau, die sagt, wenn der Geist Gottes mit mir redet, dann bin ich sowas von. Sie hat nicht das Wort gebraucht, aber sie meinte, sie hätte ekstatische Phänomene. Ja? Dann habe ich sowas wie automatisches Schreiben. Ich muss schreiben. Ich habe schon immer eine Freundin dabei, die so schnell mitschreibt. Oder einige sagen, ich fange an zu zittern. Und der Nächste sagt, ich sehe was, was du nicht siehst oder sonst was. Ja? Also man ist außer sich, ja. Und das gab in den ersten Zeit, bis zum 4. Jahrhundert nach Christus, 5. Jahrhundert rein sogar, eine ganze Bewegung, die Montanistenbewegung, die Prophetenbewegung. Und sie haben das festgemacht, echte Prophetie geschieht nur, wenn du in Ekstase bist. Und das war der Fehler. Die Ekstase kann mal vorkommen, dass mal jemand wirklich so ein bisschen so Toronto-Phänomen oder was heißt, ich kenne das auch, ja. Aber das ist kein Ausweis, dass der Herr mit dir spricht. Ekstase gibt es auch in Fußballstadien und bei Rockkonzerten und sonst wo. Ekstase ist ein menschliches Phänomen, ja. Das ist nicht typisch göttlich. Petrus war in Ekstase, als er gebetet hat. Da stand er auf dem Söller, auf dem Dach, da heißt es, und Petrus war in Ekstase und dann hat er eine Vision gesehen, hat sie nicht kapiert. Ja. Und hat gesagt, gleich unten klopft es mit dem Mann, geh's mit. Ja, das hat er verstanden. Und dann fing die Heidenmission an, Apostelgeschichte 10. Also prüf diese Antriebskräfte in dir. Und das Letzte ist ganz schlicht, achte auf die Auswirkung. Wenn du ein Wort Gottes weitergibst, bringt es Frucht. Es gibt Kraft. Es kann auch mal dazu führen, dass Menschen erschüttert sind, wenn du Worte hast, die Menschen ermahnen. Und da gebe ich dir auch noch einen Ratschlag mit. Ermahne niemanden, ob es seelsorgerlich ist, wenn du nicht die Liebe des Herrn in dir hast. Ich kann es noch konkreter sagen. Wenn du über der Not des anderen nicht weinen kannst. Ich habe das zum Maßstab gemacht in meinem pastoralen Leben. Wenn Gott dir was Schwieriges zeigt, dann spürst du das Leiden Christi. Das ist die Kraft, die Vollmacht, die da drin steckt. Dann bitte Gott darum und dann wird er dir einen Weg zeigen. Vielleicht soweit. Bei allem Schwierigen, was da ist, es gibt keine Patentlösung. Denk dran, der Herr lebt in dir, er hält es aus mit dir. Mit mir hält er es auch aus. Ja. Eines Tages werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Bis jetzt ist alle unser Reden wie Fragmente. Wir brauchen einander, aber Gott spricht. Amen? Gut.